Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Untersuchung der Berichterstattung zum Gazakrieg. Deutsche Journalisten blamiert. Eine Rezension von Renate Dillmann. Wenn unsere Kollegen bei den nationalen Leitmedien ernst nehmen, was sie gerne über sich selbst kundtun, müssten sie sich jetzt schämen und über Konsequenzen nachdenken. Denn Fabian Goldmann hat in seinem Buch Staatsraisonfunk, soeben beim Manifest Verlag erschienen, akribisch untersucht, was sie im Fall des Gazakrieges publiziert haben. Die Ergebnisse Goldmanns sind eindeutig. Sämtliche journalistischen Prinzipien wie erst die Information, dann die Meinung oder Verpflichtung zur Überprüfung von Quellen und, für die Öffentlich-Rechtlichen, die Grundsätze der Objektivität, Unparteilichkeit und Ausgewogenheit wurden so massiv verletzt, dass von Zufall keine Rede sein kann. Die Mängel ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es gab regelrechte Lügen. Nun sind Lügen, obwohl der Vorwurf der sogenannten Lügenpresse nicht wenig Anhänger hat, nicht unbedingt die Methode, mit der politische Journalisten versuchen, ihr Publikum in ihre Deutung der Ereignisse mitzunehmen. Da gibt es wesentlich mehr und erfolgsversprechendere, weil auch nicht so leicht aufzudeckende. Trotzdem kommen auch immer wieder Lügen im harten Sinne des Wortes vor, so bei der Darstellung des Hamas-Überfalls auf Israel. Sie schnitten Babys die Köpfe ab, behauptete etwa die Bild-Zeitung am 11. Oktober 2026. Welt-TV veranstaltete eine Talkrunde mit dem Namen »Die schlagen Babys die Köpfe ab« und die Gießener Zeitung schrieb von »Bildern, die um die Welt gehen, Kleinkinder, die geköpft wurden«. Nachzulesen auf Seite 38. Dass es weder diese Bilder gab, noch die angeblich geköpften Babys, erfuhren die Leser dieser Zeitungen nie. Obwohl ein Sprecher des israelischen Außenministeriums schon am 11. Oktober 2023 mitteilte, dass er diese Geschichte nicht bestätigen könne. Und israelische Regierungsvertreter wie Beamte das in den nächsten Wochen mehrfach wiederholten. Das jüngste Opfer aus dem Kibbutz, um das es bei den Meldungen ging, war ein 15-jähriger Junge. Zweitens blieb die Auswahl der Quellen extrem einseitig. Der Sprecher der israelischen Armee und dessen Behauptung, dass alles, was in den folgenden Jahren in Gaza bombardiert und systematisch zerstört wurde, eine Reaktion auf die sogenannte böse Tat des 7. Oktober war und dazu diente, die Terrororganisation Hamas auszuradieren, galt über Jahre hinweg als Primärquelle, die ohne Nachfragen und Anmerkungen zitiert wurde. Ganz anders sah das bei den Zahlen der palästinensischen Gesundheitsbehörde zu den Opfern in Gaza aus. Diese wurden stets mit dem Hinweis versehen, dass dahinter die Hamas stecke und man den Zahlen daher nicht unbedingt vertrauen könne. Nicht wenige Zuschauer bzw. Leser der Nachrichten hatten nach dem 7. Oktober bereits früh den Eindruck einer sehr parteilichen Berichterstattung gewonnen. Fabian Goldmann hat sich in seiner Studie die Mühe gemacht, die verwendeten Quellen deutscher Medien und die Konsequenzen auf die Berichterstattung empirisch zu untersuchen. Der Autor schreibt, das Ausmaß, in dem Spiegel und viele anderen Medien völlig unkritisch die Behauptungen der israelischen Armee über immer neue vermeintliche Hamas-Kommandozentralen übernahmen, wurde im Lauf des Krieges fast schon zu einer Art tragischen Running Gags. Der Autor hat 116 angebliche Waffenlager, 51 Hauptquartiere sowie 6 Geheimdienstzentralen in den deutschen Medien gezählt, mit denen Israel die Bombardierung von Krankenhäusern, Schulen oder Flüchtlingslagern rechtfertigte. Das fast völlige Fehlen palästinensischer Quellen und das ebenso durchgängige Desinteresse gegenüber der Berichterstattung des arabischen Senders Al Jazeera mit reichhaltigen, detaillierten und aktuellen Informationen gehören ins Bild. Die Art ungleicher Repräsentation wiederholt sich bei den Titelzeilen. Auf Seite 91 schreibt Goldmann, von den 4.856 untersuchten Überschriften beruhten 2.100, also 43,3% auf israelischen Quellen. Palästinensische Angaben schafften es in lediglich 244 Überschriften, also 5%. Goldmanns Analyse der Inhalte bringt drittens gravierende Defizite zutage. Beim Wording, das heißt bei der Benennung von Ereignissen, Personen und Interessen und ebenso bei der Darstellung von Kontexten und Hintergründen, fallen Journalisten weit hinter ihre Selbstdarstellung von erst die Nachricht, dann der Kommentar bzw. zu objektiver Information zurück. Fabian Goldmann zeigt das an der verwendeten Sprache der Gewalt, die er in einem ganzen Glossar von A wie Antiterroreinsatz bis Z wie Ziel zusammenfasst, nachzulesen auf Seite 210 bis 228. Im Vergleich mit der Berichterstattung zu Opfern und Zerstörung im parallel laufenden Ukraine-Krieg wurden sowohl der Charakter wie die Größenordnung des Krieges in Gaza massiv verharmlost. Das gilt insbesondere für die deutschen Medien. Während bei US-amerikanischen und auch einigen europäischen Zeitungen und Sendern bereits früh die genozidale Seite des israelischen Vorgehens thematisiert wurde, blieb das in Deutschland nicht nur ein von oben angeordnetes Tabu, sondern sorgte mit der Berufung auf die besondere deutsche Stellung gegenüber Israel auch für staatliche, finanzielle und gesellschaftliche Repressalien gegenüber abweichenden Deutungen. Viertens stellt Fabian Goldmann heraus, wie verschieden deutsche Journalisten die Opfer des Krieges würdigen und wie sie zwischen sogenannten wertvollen und wertlosen Opfern unterscheiden. Empirisch waren israelische Opfer bis zum Redaktionsschluss seiner Studie um das 37-fache überrepräsentiert, bei der Bild-Zeitung sogar um das 97-fache. Die Inhaltsanalyse von Reportagen, die anhand menschlicher Schicksale sogenannte Kriegspropaganda als Home Story bringen, zeigt, dass bedenkenlos mit der Empathie ihres Publikums gespielt wird, um Sympathie für den Krieg Israels zu erzeugen. Auf Seite 250 heißt es: Fast schon als eigene Rubrik in der deutschen Nahostberichterstattung können Geschichten über deutsch-israelische Soldaten gelten, die schweren Herzens ihre Familie und ihr komfortables Leben in Deutschland zurücklassen, um in Gaza Israel gegen den Terror zu verteidigen. Und die westliche Freiheit gleich mit. Und weiter. In den Monaten darauf werden in deutschen Medien Dutzende weitere solcher Beiträge erscheinen. Was die meisten von ihnen gemein haben: selbstlose junge Männer, weinende Angehörige und kein Wort über die zahllosen Kriegsverbrechen, die Soldaten wie sie tagtäglich im Gazastreifen begehen. Zitat Ende. Wer bis hierher den Eindruck gewonnen hat, dass Goldmanns Studie wissenschaftlich sauber, aber deshalb auch eher langweilig zu lesen sei, liegt falsch. Der Autor schafft es, eine wirklich präzise empirische Untersuchung zu liefern, sich aber gleichzeitig nicht in ödem Zahlenwust zu verlieren. Das Lesen bleibt immer spannend, weil Goldmann kluge Nachfragen an die untersuchten Artikel bzw. Sendungen stellt und seine Inhaltsanalysen einfach gut gemacht sind. Die Frage nach den Ursachen. Im Anschluss an seine Untersuchung, deren Ergebnisse viele schon vorher skeptische Medienkonsumenten nicht unbedingt überraschen mögen, die aber wegen ihrer geballten und eindeutigen Nachweise trotzdem beeindrucken, widmet sich Fabian Goldmann auf etwa 70 Seiten der Erklärung dessen, was er als Versagen und Komplizenschaft übertitelt. Maike Gosch von den Nachdenkseiten hat dazu bereits ein ausführliches verlinktes Interview mit dem Autor geführt. Die Frage nach den Ursachen des journalistischen Versagens ist womöglich die wichtigste, ist jedoch die einzige, die, wenn überhaupt, in der Lage ist, einen Weg aus dem medialen Abgrund zu weisen. Gleichzeitig ist sie die mit Abstand am schwersten zu beantwortende, heißt es auf Seite 301. Goldmann gibt seinen Lesern zunächst einen kurzen Überblick über 100 Jahre Medienkritik und dann 7 sogenannte Denkanstöße statt abschließender Erklärungen. Darunter findet sich Folgendes: Die Nähe zur Macht, die politische Journalisten für ihren Job ebenso brauchen wie gutieren und die dem Verfasser zufolge dazu führt, dass sie die Positionen der Elite abbilden, statt sie zu hinterfragen. Die Strukturen der auf Profiterwirtschaftung ausgerichteten privatwirtschaftlichen Medienkonzerne, die bezahlte Zeit für Recherchen kappen und den Meldungen der Presseagenturen zunehmend eine faktische Monopolstellung einräumen. Die Besetzung der Chefredaktionen, die die migrantische Bevölkerung der BRD und damit die Vielfalt politischer Standpunkte nicht angemessen widerspiegelt. Und ein Prüf- und Beschwerdesystem in Form von Rundfunkräten und Presserat, das nur formell ein Kontrollverfahren vorspiegelt, ohne tatsächlich Kontrolle auszuüben. Während diese vier Argumente fallübergreifend gelten, nennt Goldman drei weitere, die mit der Besonderheit des untersuchten Krieges zu tun haben. Der besondere Bezug der deutschen Politik zu Israel als Teil der sogenannten Staatsräson, an den die Medien bereits einerseits unmittelbar nach dem 7. Oktober 23 von oben erinnert wurden, unter anderem durch Bundespräsident Steinmeier, der andererseits bereits tief verankert war, zum Beispiel im Selbstverständnis des Springer-Konzerns. Der antimuslimische bzw. antiarabische Rassismus, der seit dem westlichen Krieg gegen den Terrorismus als sogenannter Kulturkampf in der deutschen Bevölkerung fest präsent und inzwischen weit in die Reihen von Grünen und Linken gesickert ist. Und der politische Druck des Antisemitismusvorwurfs, der gegenüber Versuchen nüchterner Informationen unter Einbezug der Vorgeschichte des Konflikts, aber auch allen Formen von Empathie, Mitleid oder Solidarität mit den Palästinensern aufgemacht wurde. Fabian Goldman zeigt sich in seiner Schlussbemerkung desillusioniert. Von der Vorstellung, es bräuchte nur möglichst fundierte und präzise Medienkritik, um Journalistinnen und Journalisten wieder auf den Pfad der Tugend zu führen, habe ich mich schon vor einer Weile verabschiedet. Wenn 2 Jahre Genozid im Livestream nicht zum Nachdenken gebracht haben, bei dem werden auch ein paar bedruckte Seiten nichts verändern, heißt es auf Seite 386. Mit dieser Bemerkung liegt er meines Erachtens richtig. Mit bloßen Worten ist diesem Konglomerat von Interessen, Macht und der Zurichtung der Köpfe nicht beizukommen. Die Erkenntnis über die Machtlosigkeit der eigenen Anstrengungen am Ende eines Buches auszusprechen, das sehr viel Arbeit gekostet hat, ehrt den Verfasser. Enden will Fabian Goldman mit dieser deprimierenden Feststellung allerdings nicht. Er schreibt: Guter, furchtloser und machtkritischer Journalismus ist möglich. Damit bringt er seine Medienkritik allerdings ein wenig auf die Frage der persönlichen Charakterfestigkeit der einzelnen Journalisten herunter, was vielleicht einen etwas tiefergehenden Mangel seiner Analyse offenbart. Es ist nämlich nicht ganz richtig, dass die in der politischen Berichterstattung Tätigen sich bei ihrer Arbeit enorm verbiegen müssten, um so zu berichten und zu kommentieren, wie festgestellt. Die Sache ist leider erheblich härter. Journalisten und Journalistinnen, jedenfalls die meisten von ihnen, berichten nicht wegen des Geldes, ihrer angestrebten Zugehörigkeit zur politischen Elite oder wegen des politischen Drucks so, wie sie es tun, sondern durchaus aus innerer Überzeugung. Sie teilen vielmehr, wie übrigens auch die meisten ihrer Leser, die außenpolitischen, nicht gerade bescheidenen Erfolgsansprüche der deutschen Nation. Und das umso mehr, als sie sich dabei auf der Seite der sogenannten Guten sehen, sprich des Westens und seiner Werte. Ihr Blick auf die Welt ist daher von Anfang an nicht der in der journalistischen Ausbildung oder Selbstdarstellung idealisierte. Unbestechlich, distanziert, vom Wunsch beseelt, dem Publikum Informationen zu vermitteln, aus denen dieses seinerseits seine Schlüsse ziehen kann. Sondern es handelt sich bei den Medien wie bei ihren Lesern und Zuschauern mehrheitlich um den Erfolg ihrer Nation besorgte Staatsbürger, die deshalb im Einzelfall auch anfällig sind für eine extrem parteiliche, quasi leitplankengestützte Berichterstattung, wenn das von den Führern der Nation gewollt wird. Fabian Goldmans ausgezeichnete Untersuchung sollte nicht nur, aber zumindest in jeder öffentlichen Bibliothek stehen, damit jeder Medienkonsument nachlesen kann, wie im Fall des Gazakrieges in der deutschen Presse berichtet wurde. Gleichzeitig wird sie es eben wegen der offiziellen deutschen Haltung im Gazakrieg wohl kaum dorthin schaffen. So viel Zensur ist in Deutschland inzwischen Usus, obwohl sich die Verfasserin gern vom Gegenteil überzeugen lassen würde. Die Ergebnisse der Analyse könnten zudem einen Anstoß liefern, über den nationalen Blick der vierten Gewalt weiter nachzudenken. Unsere Lesetipps: Fabian Goldman, Staatsräsonfunk, Deutsche Medien und der Genozid in Gaza, erschienen im Jahr 2026 im Manifest Verlag als Taschenbuch mit 407 Seiten. Renate Dillmann hat selbst ein Buch zur Kritik der Medien veröffentlicht. Es heißt Medien, Macht, Meinung – auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit, erschienen im Jahr 2025 bei Papirossa. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Auf unserer Homepage können Sie auch unseren Newsletter abonnieren, der Sie täglich über die neuesten Artikel der Nachdenkseiten informiert.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.